So, wir kehren zurück zu Abraham. Gott hat sich als der Allmächtige ausgewiesen. Er hat Abraham einen neuen Namen gegeben und er wiederholt seine Zusagen. Ich mache dich sehr fruchtbar und lasse Völker aus dir entstehen, Könige werden von dir abstammen. Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir samt deinen Nachkommen, Generation um Generation, einen ewigen Bund. Dir und deinen Nachkommen werde ich Gott sein. Dir und deinen Nachkommen gebe ich ganz Kanaan, das Land, in dem du als Fremder weilst, für immer zu eigen, und ich will ihnen Gott sein. Gott will also nicht nur Abraham und seinen direkten Nachkommen ein schützender und segnender Gott sein, mit diesen einen Bund schließen, sondern er dehnt ihn aus. Auf alle kommenden Generationen einen ewigen Bund. Also sind auch wir in diesem Bund eingeschlossen. Denn ewig ist ewig und kennt keine menschliche zeitliche Begrenzung. Der Evangelist Matthäus führt den Stammbau Jesu bis auf Abraham zurück. Paulus stellt im Hebräerbrief im 11. Kapitel die Geschichte des Glaubens dar, angefangen von Noah über Abraham und Moses und viele andere bis auf den Vollender des Glaubens, Jesus Christus. Und dann kommen all die, die diesen Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben. Das sind dann wohl wir. Abrahams Verheißung und sein selbstloser Glaube machen möglich, dass wir durch Jesus Christus in diesen ewigen Bund Gottes eingetreten sind. Es heißt weiter, und Gott sprach zu Abraham, du aber halte meinen Bund, du und deine Nachkommen, Generation um Generation. Das ist mein Bund zwischen mir und euch samt deinen Nachkommen, den ihr halten sollt. Alles, was männlich ist unter euch, muss beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Alle männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie 8 Tage alt sind, beschnitten werden in jeder eurer Generation, seien sie im Haus geboren oder um Geld von irgendeinem Fremden erworben, der nicht von dir abstammt. Beschnitten muss sein der in deinem Haus Geborene und der um Geld Erworbene. So soll mein Bund, dessen Zeichen ihr an eurem Fleisch tragt, ein ewiger Bund sein. Ein Unbeschnittener, eine männliche Person, die am Fleisch ihrer Vorhaut nicht beschnitten ist, soll aus ihrem Stammesverband ausgemerzt werden. Er hat meinen Bund gebrochen. Gott setzt als Zeichen des Bundes die Beschneidung ein. Sie ist Merkmal des alten Bundes. Und dann folgt die schon erwähnte Namensänderung der Sarai in Sarah. Ich will sie segnen und dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich segne sie, sodass Völker aus ihr hervorgehen, Könige über Völker sollen ihr entstammen. Sarah wird also ausdrücklich in die Verheißung mit eingebunden. Die Bibel berichtet weiter, da fiel Abraham auf sein Gesicht nieder und lachte. Er dachte, können einem 100-Jährigen noch Kinder geboren werden und kann Sarah als 90-Jährige noch gebären? Hier ist dieses Lachen auch in dem Namen Isaac eine Anspielung da. Yitzchak heißt nämlich, er lacht. Dann sagte Abraham zu Gott, wenn nur Ismael vor dir am Leben bleibt. Das kann Abraham nämlich immer noch nicht glauben, dass er noch einen leiblichen Erben bekommen soll. Für ihn ist Ismael der Erbe. Gott weiß schon, warum er ihm einen neuen Namen gibt und er sich immer Vater vieler Völker nennen muss. Vers 19 heißt es, Gott entgegnete, nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihn Isaak nennen. Ich werde meinen Bund mit ihm schließen als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Auch mit Isaak wird Gott also einen Bund schließen. Der Bund mit seinem Vater soll auf ihn übergehen und damit wird die Verheißung garantiert. Er fährt fort, auch was Ismael angeht, erhöre ich dich. Ja, ich segne ihn. Ich lasse ihn fruchtbar und sehr zahlreich werden. 12 Fürsten wird er zeugen und ich mache ihn zu einem großen Volk. Meinen Bund aber schließe ich mit Isaak, den dir Sarah im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Jetzt legt sich Gott fest. Er gibt eine Zeit vor. In einem Jahr soll dieser Sohn da sein. Das ist neu. Bisher hat Gott sich nicht zeitlich festgelegt.
Abraham musste lernen, dass seine Zeitvorstellungen mit denen Gottes nicht übereinstimmen. Ich denke, das ist auch für uns eine wesentliche Lektion. Wenn wir daran festhalten und nicht alles in Frage stellen und über Bord werfen, dann kommt die Zeit, wo Gott sehr konkret eingreifen und handeln kann. Wenn er weiß, dass wir seinen Willen tun, dass wir gehorsam sind, dass wir ausdauernd sind, dass wir unsere Wünsche seinen unterordnen, wenn er sieht, dass wir lernen, von uns wegzusehen und nur auf ihn zu schauen, dann kann er uns mit mehr beschenken. Dann kann er es wagen, uns alles zu geben. Dann kann er die Pforten des Himmels öffnen. Bei Malachi 3,10 heißt es, ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Heere, und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Diesem Punkt kommt Abraham jetzt nahe. Die Bibel fährt fort. Als Gott das Gespräch beendet hatte, verließ er Abraham und fuhr zur Höhe auf. Und Abraham tut, was Gott sagt, und beschneidet alle männlichen Mitglieder seines Hauses. Und dann erscheint der Herr ihm noch einmal. Als Abraham an einem Vormittag vor seinem Zelt sitzt, kommen drei Fremde. Er lädt sie ein, bei ihm Rast zu machen, sich zu erfrischen und eine kleine Stärkung zu sich zu nehmen. Das ist natürlich im Orient eine längere Prozedur. Da wird nicht nur Brot gebacken, sondern auch ein Kalb geschlachtet und zubereitet. Derweil sitzen die Männer vor dem Zelt und Sarah hantiert im Zelt. Dann bewirtet Abraham sie. Die Männer erkundigen sich ausdrücklich nach seiner Frau, wo diese sich aufhält, im Zelt. Da sprach der Herr. Die Bibel berichtet von drei Männern. Im nächsten Satz heißt es, da sprach der Herr. Dies ist sehr interessant und lässt Hinweise auf Gottes Dreifaltigkeit zu. Dass es Gott ist, der da spricht, daran gibt es keinen Zweifel. Es heißt, in einem Jahr komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte am Zelteingang hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sarah waren schon alt, sie waren in die Jahre gekommen. Sarah erging es längst nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Sarah lachte daher still in sich hinein und dachte, ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch das Glück der Liebe erfahren. Auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann. Genesis 17, 12, folgende. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sagt, soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich so alt bin? Ist beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen, dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah leugnete, ich habe nicht gelacht. Sie hatte nämlich Angst. Er aber sagte, doch, du hast gelacht. Interessanterweise spricht der Herr jetzt auch zu Sarah direkt durch die Zeltwand. Sie ist ja sicherlich nicht aus ihrem Zelt herausgekommen. Isaak wird also seinen Namen, er lacht, zurechttragen. Abraham hat gelacht und Sarah erst recht. Und doch, es wird so geschehen. Sie lachen über die in menschlichen Augen unmögliche Durchführung und ich denke, Gott lacht vielleicht auch. Ein Jahr wird Abraham jetzt mit seinem neuen Namen gehen. 9 Monate wird Sarah mit dieser neuen Verheißung schwanger gehen. In einem Jahr wird sie den verheißenen Erben erlangen. In einem Jahr wird Abraham ihn seinem Hause und allen um ihn her zeigen können. 9 Monate wird das Wunder in Existenz gesprochen. 9 Monate verfestigt sich das Wort der Verheißung immer mehr in ihnen. Ein Jahr ist eine überschaubare Zeit. Es braucht einen gehorsamen, einen selbstlosen und einen wunderwirkenden Glauben. Denn das müsste man ja wohl als Wunder abbuchen. Ein 100-Jähriger und eine 90-jährige Frau erwarten ein leibliches Kind. Und wir wissen, dass es so kommen wird. Das ist kein kleines Stück, das ihnen da abverlangt wird. Die Biologie des Menschen stellt sich gegen die Verheißung. Die biologischen Umstände scheinen die erhoffte Situation in Umständen zu sein, unmöglich zu machen. Aber jetzt bekommt der Glaube Kraft. Er bekommt wirklich wunderwirkende Kraft. Die Kraft des Wortes Gottes ist in ihrem Herz angekommen. Sie hat sich eingewurzelt eingenistet. Der Samen des Wortes Gottes nistet sich durch Abrahams Glauben und seinen Gehorsam in Sarah ein, die diesem Glauben, diesem Wort jetzt in sich, in ihrem Körper Raum gibt. Paulus schreibt in Hebräer 11,11: Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden, denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. Und in Römer 4,18 heißt es: Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde, nach dem Wort: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ohne im Glauben schwach zu werden, war er, der fast 100-Jährige, sich bewusst, dass sein Leib und auch Sarahs Mutterschoß erstorben waren. Er zweifelte nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben und er erwies Gott Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott die Macht besitzt, zu tun, was er verheißen hat. Darum wurde der Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Doch nicht allein um seinetwillen steht in der Schrift, dass der Glaube ihm angerechnet wurde, sondern auch um unseretwillen. Er soll auch uns angerechnet werden, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Wegen unserer Verfehlungen wurde er hingegeben, wegen unserer Gerechtmachung wurde er aufgeweckt. Soweit Paulus im Hebräer. Hier liegt also auch der Grund, warum wir uns heute noch mit Abraham beschäftigen. Nicht, um ein Stückchen biblische Geschichte kennenzulernen, sondern um zu sehen, zu hören und zu begreifen, dass hier göttlicher Glaube am Werk ist. Hier sehen wir, wie wir den Weg des Glaubens gehen können. Hier ist jemand, mit dem man Schritt für Schritt mitgehen kann. Ein Mensch wie du und ich, mit gleichen Fehlern, Schwächen, aber auch Stärken. Ein Mensch, der seinen Gott kennt, hört und ihm folgt. Dieser Glaube im Gehorsam, ganz Selbstlust, setzt Wunder frei. In dieser Glaubenslinie, in dieser Fußspur geht nicht nur Abraham, genauso geht Jesus in allem uns gleich außer der Sünde, sagt Paulus. Gehorsam, selbstlos, wunderwirkend. Es fehlt noch der Aspekt des Opfers. Auch das wird Abraham erfahren, so wie Jesus. Erst einmal verlassen die Männer nun Abraham und Gott offenbart ihm, dass er Sodom und Gomorra vernichten wird. Wir erleben hier Abraham als großen Fürbitter, der mit Gott handelt, um nur 5 Gerechte, um deretwillen Gott die Stadt verschonen möge. Gott willigt ein, aber er findet nur 4. Lot, seine Frau und die beiden Töchter. Gott vernichtet die Städte, Lots Besitz ist dahin, seine Frau missachtet den Befehl Gottes und wird zur Salzsäule. Lot flüchtet mit den Töchtern in eine Höhle ins Gebirge. Dort versündigen sich die Töchter an ihrem Vater. Die Wege Lots haben keinen Segen gebracht. Abraham zieht weiter in den Negev und in den Bereich des Königs Abimelech. Er lebt dort als Fremder und wird auch als solcher wahrgenommen. Und wieder hat Abraham Angst um seine Frau, dass diese wieder im Harem des Königs verschwinden könnte, beziehungsweise dass man ihn umbringt, damit seine Frau dann für den anderen frei ist. Ich finde es wirklich mehr als erstaunlich. Und er wendet die gleiche List an. Sie soll sagen, er sei ihr Bruder. Das ist auch halb richtig. Die Bibel erzählt diese Geschichte sehr ausführlich und wir müssen uns immer wieder klar machen. Was über so viele Jahrhunderte weitergegeben wird, muss auch von großer Wichtigkeit sein. Abimelech lässt sie holen. Dann heißt es in der Schrift: Nachts kam Gott zu Abimelech und sprach zu ihm: Du musst sterben wegen der Frau, die du dir genommen hast. Sie ist verheiratet. Abimelech aber war ihr noch nicht nahe gekommen. Mein Herr, sagte er, willst du denn auch unschuldige Leute umbringen? Hat er mir nicht gesagt, sie sei seine Schwester? Auch sie selbst hat behauptet, er sei ihr Bruder. Mit arglosem Herzen und mit reinen Händen habe ich das getan. Da sprach Gott zu ihm im Traum: Auch ich weiß, dass du es mit arglosem Herzen getan hast. Ich habe dich ja auch daran gehindert, dich gegen mich zu verfehlen. Darum habe ich nicht zugelassen, dass du sie anrührst. Jetzt aber gib die Frau dem Mann zurück, denn er ist ein Prophet. Er wird für dich eintreten, dass du am Leben bleibst. Gibst du sie aber nicht zurück, dann sollst du wissen, du musst sterben, du und alles, was dir gehört. Morgen stand Abimelech auf, ließ alle seine Untergebenen rufen und erzählte ihnen alles, was vorgefallen war. Da gerieten die Männer in große Furcht. Nun ließ Abimelech Abraham rufen und stellte ihn zur Rede. Was hast du uns angetan? Womit habe ich gegen dich gefehlt, dass du über mich und mein Reich eine so große Sünde bringst? Du hast mir etwas angetan, was man nicht tun darf. Und Abimelech fragte Abraham, was hattest du vor, als du das tatest? Abraham entgegnete, ich sagte mir, vielleicht gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und man wird mich wegen meiner Frau umbringen. Übrigens ist sie wirklich meine Schwester, eine Tochter meines Vaters, nur nicht eine Tochter meiner Mutter, so konnte sie meine Frau werden. Als mich aber Gott aus dem Haus meines Vaters ins Ungewisse ziehen hieß, schlug ich ihr vor, tu mir den Gefallen und sag von mir überall, wo wir hinkommen, er ist mein Bruder. Darauf nahm Abimelech Schafe, Ziegen und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham. Auch gab er ihm seine Frau Sarah zurück. Dabei sagte Abimelech, hier, mein Land steht dir offen, wo es dir beliebt, da lass dich nieder. Zu Sarah aber sagte er, da, ich gebe deinem Bruder 1000 Silberstücke. Das sollen allen Leuten in deiner Umgebung die Augen zudecken und vor allen erfährst du Genugtuung. Abraham trat für ihn bei Gott ein. Da heilte Gott Abimelech, auch seine Frau und seine Dienerin, sodass sie wieder gebären konnten. Denn der Herr hatte im Haus Abimelech jeden Mutterschoß verschlossen, wegen Sarah, der Frau Abrahams. Wir sehen hier das gleiche Muster wie bei der Begebenheit mit dem Pharao. Der Herr durchkreuzt die Pläne der Menschen. Er lässt nicht zu, dass diese Sarah die Frau eines anderen Mannes wird. Gott erscheint Abimelech im Traum, er hört seine Stimme und spricht mit ihm. Gott warnt ihn und sagt, was er zu tun hat, nämlich diese Frau zurückzugeben. Und Abimelech gehorcht. Er fürchtet diesen Gott und berät sich am nächsten Tag mit seinen Männern, die auch Furcht überfällt. Offensichtlich erkennt er diesen Gott, obwohl es nicht sein Gott ist. Abraham sagt ja auf seine Frage, warum ihr ihn das angetan habt, dass dies ja ein gottloser Ort sei und er deshalb um sein Leben gefürchtet habe. Gott macht deutlich, dass Abraham als ein Prophet gilt und er seine Hand über ihn halten wird. Gebt der König Sarah nicht frei, wird er nicht am Leben bleiben, er und sein ganzes Haus. Abimelech reagiert unverzüglich. Er gibt die Frau zurück, beschenkt Abraham mit Schafen, Ziegen und Rindern, Knechten und Mägden und auch seine Frau erhält für ihren Bruder die 1000 Silberlinge mit der Begründung, wie es hier in der anderen Übersetzung sei, dies sei der Ersatz für alles, was dir und deinen Knechten und Mägden widerfahren ist. Und der König Abimelech erlaubt Abraham, sich in seinem Land niederzulassen, wo es ihm beliebt. Er kann sich also völlig frei bewegen, mit ausdrücklicher Erlaubnis des Königs. Was gibt es für einen fremden Nomaden Wichtigeres und Sichereres? Im Buch der Sprichwörter heißt es in Kapitel 10, 22, der Segen des Herrn macht reich. Eigene Mühe tut nichts hinzu. So ist Gott. So sorgt Gott für die, mit denen er einen Bund hat. Gott ist Herr über jede Situation, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten. Wenn er uns zusagt, dass er uns segnen will, dann wird er es auch tun, wenn wir es denn annehmen. Und nun ereignet sich, worauf Abraham seit 25 Jahren wartet. Sarah ist gute Hoffnung, wie man früher so schön sagte. Sie wird schwanger. Gott bewahrheitet seine Verheißung. Können wir uns das eigentlich vorstellen? Die Bibel erzählt, der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und er tat so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den ihm Sarah gebar, Isaak. Als sein Sohn Isaak 8 Tage alt war, beschnitt ihn Abraham, wie Gott ihm befohlen hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak zur Welt kam. Sarah aber sagte, Gott ließ mich lachen. Jeder, der davon hört, wird mit mir lachen. Wer, sagte sie, hätte Abraham zu sagen gewagt, Sarah werde noch Kinder stillen. Und nun habe ich ihm noch in seinem Alter einen Sohn geboren. Das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Als Isaak entwöhnt wurde, veranstaltete Abraham ein großes Festmahl. Das Kind wird also geboren. Sarah stillt das Kind und als es entwöhnt wird, veranstaltet der Vater ein großes Fest. Er präsentiert seiner gesamten Umwelt den von Gott verheißenen Erben und Sarah Sie wird wohl alle Frauen in ihr Zelt eingeladen haben. Und nun können sich alle überzeugen, dass dieses Kind ihr biologisches Kind ist und sie es gestillt hat. Alles ist ganz natürlich zugegangen. Hier hat ihr niemand irgendein Kind untergeschoben. Nein, sie ist sichtbar die Mutter. Die Bibel vermerkt dies ausdrücklich. Und so hat sie nun wirklich allen Grund zum Lachen. Nur Hagar nicht. Für die wird es jetzt eng. Jetzt gibt es für sie keinen Platz mehr. Ihre letzten Hoffnungen sind verschwunden und was tut sie jetzt mit der Verheißung für ihren Sohn? Sarah ist das sehr klar. Nur ihr Sohn ist Erbe. Der andere und seine Mutter müssen weg. Abraham sieht das gar nicht so. Der freut sich wohl, dass er jetzt zwei Söhne hat. Umso besser für die Verheißung, mag er vielleicht denken. Aber Sarah schafft Fakten. Sie verlangt von Abraham, dass er Hagar mit ihrem Sohn verstößt und wegschickt. Das will er aber nicht. Sohn ist Sohn. Da spricht Gott zu ihm, sei wegen des Knaben und deiner Magd nicht verdrossen. Hör auf alles, was dir Sarah sagt, denn nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden. Gott schafft also klare Verhältnisse. Es soll kein Durcheinander geben. Es war nicht sein Plan und Wille, dass Abraham mit Hagar diesen Sohn gezeugt hat. Sein Heilsplan sieht anders aus. Aber er lässt Ismael nicht fallen und wiederholt, aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem großen Volk machen, weil auch er dein Nachkomme ist. Und so schickt Abraham Hagar mit ihrem Sohn fort. Diese irren nun in der Wüste umher und sind irgendwann ohne Wasser. Ein Todesurteil. Doch Gott hört das Schreien des Knaben. Er zeigt ihnen eine Wasserstelle und sie finden eine dauerhafte Bleibe in der Wüste Paran. Er wird ein großartiger Bogenschütze. Eines Tages verheiratet ihn seine Mutter an eine Ägypterin. Damit hat er sich aus dem Glauben seines Vaters gelöst. Abraham hat jetzt eine richtige Familie. Und zu seinen großen Besitzungen ist jetzt ein männlicher Erbe gekommen. Das bleibt nicht unbemerkt. Sicher hat es sich so weit wie möglich schon herumgesprochen. Aber Abraham ist immer noch der Fremde im Land der Philister des Königs Abimelech. Und der sieht die Position Abrahams jetzt mit gemischten Gefühlen. In Kapitel 21, 22 heißt es, um jene Zeit sagten Abimelech und sein Feldherr Pichol zu Abraham, Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Aber nun schwör mir hier bei Gott, dass du weder mich noch meinen Thronerben noch meine Nachfahren hintergehen wirst. Das gleiche Wohlwollen, das ich dir erwiesen habe, sollst du mir erweisen und dem Land, in dem du dich als Fremder aufhältst. Sie haben schlichtweg Angst vor diesem Abraham, dem alles gelingt, was er anfasst, dem sich alles vermehrt, was er anfasst, der sogar als 100-Jähriger noch einen Stammhalter bekommt, der ganz offensichtlich den stärksten Gott hat, den man sich vorstellen kann. Sie sagen, Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Und das Einzige und Wirksamste, was ihnen aus menschlicher Sicht einfällt, ist, einen Bund mit ihm zu schließen. Darauf lässt sich Abraham ein. Das heißt, sie schlossen also zu Beersheba einen Vertrag. Dann machten sich Abimelech und sein Feldherr Pichol auf und kehrten ins Philisterland zurück. Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief doch den Herrn an unter dem Namen Gott, der Ewige. Darauf hielt sich Abraham längere Zeit als Fremder im Philisterland auf. Gott, der Ewige. Das ist Gott für Abraham geworden. Diesem Gott dient er mit ganzer Hingabe. Und dann erzählt die Bibel eine Begebenheit, die einem das Blut in den Adern stocken lässt, wenn man sie denn richtig an sich heranlässt. Kapitel 22 heißt es, nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, holte seine beiden Jungknechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Dieser Sohn ist jetzt schon größer. Abraham lebt schon etliche Jahre mit ihm. Er hat ihn lieb geworden. Er ist sicher sein Ein und Alles. Er ist sicher der Inbegriff all dessen, was er sich je erträumte. Da braucht man, glaube ich, nicht zu spekulieren. Und da ruft Gott ihn. Er ruft ihn beim Namen, Abraham. Und er antwortet seinem Gott, hier bin ich. Da befiehlt Gott ihm, seinen Sohn zu opfern als Brandopfer. Und er sagt ihm auch den Platz an, ein Berg im Land Moria. Er wird in ihm genau zeigen. Was denkt sich Gott da? Was denken wir mit unseren humanistisch geschulten Ohren? Was mag Abraham gedacht haben? Brandopfer für den Herrn waren ihm offensichtlich vertraut. Kinderopfer sind ihm vertraut aus der Kultur der ihn umgebenden Völker. Aber jetzt sein Sohn und die Verheißung? Also so ist Gott. Erst eine Verheißung und dann? Nein, die Bibel berichtet das nicht. Im Gegenteil. Es heißt, Vers 3, frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, holte seine beiden Jungknechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Er trifft Vorbereitungen für das Brandopfer. Er spricht nicht darüber, er folgt den Anweisungen Gottes und sie gehen. Als Abraham am dritten Tag aufblickte, sah er den Ort von Weitem, heißt es weiter. Ohne zu übertreiben, kann man sicher sagen, dass dies die längsten 3 Tage seines Lebens waren. Jetzt muss er sich bewähren. Jetzt muss sich zeigen, wie stark das Fundament seines Glaubens gewachsen ist. Jetzt muss sich zeigen, ob er diesem Gott wirklich alles zutraut. Es heißt, Abraham sah den Ort von Weitem. Gott geht also diesen Weg mit ihm und zeigt ihm den Platz. Er hatte ja gesagt, einen Berg, den ich dir nenne. Dies ist eine sehr wichtige Beobachtung und für uns eine erste wichtige Orientierungsmarke. Es gibt Zeiten und Situationen, da scheint Gott Dinge zu verlangen, die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können, die uns etwas kosten, mehr noch, die uns alles kosten. Und Gott erwartet, dass wir seiner Stimme und seinem Auftrag folgen. Er ruft uns bei unserem Namen. Er bestätigt und bestärkt die Verbindung, die er mit uns hat, seinen Heilsplan mit uns. In Jesaja 43,1 heißt es, aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Diese Verheißung kennt Abraham noch nicht, da sind wir schon deutlich besser dran. Vorausgesetzt, wir kennen das Wort Gottes und sind mit ihm vertraut. Aber das kann man vielleicht von Abraham sagen. Er ist mit Gott vertraut, mit seinem Wort vertraut. Er hat die Tragkraft seines Wortes am eigenen Leib erfahren. Er vertraut und glaubt und bereitet das Opfer vor. Vers 5. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten, bleibt mit dem Esel hier. Ich will mit dem Knaben hingehen und anbeten. Dann kommen wir zu euch zurück. Er spricht, was er glaubt. Wir gehen hin, beten an und kommen zurück. Kein weiteres Wort. Es ist ja nicht so, dass die Bibel nicht auch über Gefühle berichten würde. Sie tut es, wenn es wichtig ist. Wir haben ja gehört, Sarah lachte. Und sie hat sicher nicht gekichert, sonst hätte das vor dem Zelt wohl keiner gehört. Sie hat so gelacht, dass dieser Erbe dieses Lachen in seinem Namen trägt. Hier an dieser Stelle wird nichts über Gefühle berichtet. Ich denke, Abraham hat geschwiegen und nur das Notwendige gesprochen. Und das müssen auch wir uns in solchen Situationen merken. Schweigen und warten, bis Gott widerspricht und uns Weisung gibt. Und ich sage das nicht so leicht daher. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Tag hier viele spezielle Exerzitien dieser und ähnlicher Art durchgemacht. Vers 6. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand, so gingen beide miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak zu seinem Vater, Abraham, Vater. Er antwortete, ja, mein Sohn. Dann sagte Isaak, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham entgegnete, Gott wird sich das Opferlamm aussuchen, mein Sohn. Beide gingen miteinander weiter. Isaak bringt es auf den Punkt. Diese Frage muss Abraham aufs Äußerste prüfen und herausfordern. Aber er bleibt im unerschütterlichen Vertrauen auf Gott. 3 Tage sind sie gewandert. Jetzt ersteigen sie den Berg. Das ist auch alles noch mühsam. Und dann kommt der scheinbare Endpunkt des Dramas. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Es ist kein Opferlamm zu sehen. Er tut, wie ihm befohlen, er gibt sein Liebstes hin. Er bindet seinen Sohn, seine Hoffnungen, Wünsche und Träume und stellt sie Gott als Opfer zur Verfügung. Vers 10. Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und jetzt greift Gott ein, in letzter Sekunde aus menschlicher Sicht. Der Engel des Herrn ruft Abraham. 2-mal ruft er seinen Namen. Es gibt nur sehr wenige Stellen in der gesamten Bibel, wo Gott 2-mal ruft. Hier, dann bei Moses am brennenden Dornbusch und bei der Geschichte mit Maria und Martha. Mehr weiß ich nicht. Und Abraham antwortet wie zuvor, hier bin ich. Ich stehe dir zur Verfügung. Ich höre. Ich gehöre dir. Ich bin aufnahmebereit. Gott greift ein, als er ihn so willig sieht. Gott kommt nicht zu spät. Er ist nicht dauerhaft verreist, wie ich eine Zeit lang sehr fest glaubte und laut verkündete. Er ist auch nicht gestorben, wie böse Zungen behaupten. Gott ist außerhalb von Zeit und Raum. Für ihn gibt es kein zu spät. Er handelt, wenn die Zeit reif ist, wenn sie erfüllt ist. In Galater 4,4 steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Seine Zeit ist erfüllt, wenn der Mensch seinem vollkommenen Wille Genüge getan hat, wenn der Mensch seine selbstsüchtigen, ich-bezogenen Wünsche seinem Gott untergeordnet hat. Nicht nur das, vielmehr sie geopfert hat. Hier geht es nicht nur um Unterordnung. Hier geht es nicht nur um Unterwerfung. Hier geht es um Opfer. Um das Opfern des Liebsten, was man hat. Das ist für Abraham der Erbe seiner Verheißung. Dieser Gott, der ihn so überaus reich beschenkt, ihn über alle Maßen gesegnet hat, dem gibt er total. Dem opfert er, was er von ihm bekommen hat. Hiob sagt in 1,21, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und im Johannesevangelium heißt es in Kapitel 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat nicht weniger getan. Er hat es auch nicht anders getan. Dies ist der Bezugspunkt. Darum geht es. Abraham war bereit, sein Alles zu geben. Gott hat sein Ein und Alles tatsächlich gegeben. Damit wir nicht zugrunde gehen. Damit wir das ewige Leben haben. Damit wir aus dem Tod der Sünde, die durch Adams Schuld entstanden ist, erlöst werden. Damit wir befreit werden von all den Folgen dieser Sünde. Die Parallelen zwischen dem Opfer Abrahams und dem Kreuzesopfer Christi, dem Lamm Gottes, sind unübersehbar. Römer 8,32 heißt es, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Es geht weiter in Genesis, Vers 13. Als Abraham aufschaute, sah er, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham nannte jenen Ort Jahwe Jire, der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Die Tradition lehrt, dass der Berg Moria der Tempelberg von Jerusalem ist. Der Herr sieht. Er ist eben nicht abwesend, wenn wir glauben, in unseren Schwierigkeiten zu ertrinken, wenn wir glauben, dass uns unsere Probleme umbringen werden. Der Herr sieht, nennt Abraham den Platz. In der anderen Übersetzung heißt es, der Herr sorgt. Und weiter geht es. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Und nun belohnt ihn Gott, indem er die Verheißung mit einem Schwur verstärkt. Weil du das getan hast und mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast, darum will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Jetzt bringt er beide Bilder zusammen, die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand, und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Sie werden siegreich sein über ihre Feinde. Wer das Tor einnimmt, hat die ganze Stadt. Vers 18, segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Weil Abraham auf Gottes Stimme, gehört hat, sind alle Völker, die aus seinem Stamm hervorgehen, auch gesegnet. Und es gibt keine zeitliche Begrenzung, so die nächsten 200 Jahre oder so. Alle Völker der Erde, das sind auch wir, die wir über Jesus Christus mit Abraham verbunden sind und in einer Linie stehen. Vers 19, darauf kehrte Abraham zu seinen Jungknechten zurück. Sie machten sich auf und gingen miteinander nach Beersheba. Abraham blieb in Beersheba wohnen. Hochbetagt mit 127 Jahren stirbt Sarah, und Abraham kauft das erste Stück Land mit einer Grabhöhle, um seine Frau zu beerdigen. Er genießt großes Ansehen im Land Hebron bei den Hethitern und erwirbt dieses Land als seinen rechtmäßigen Erbbesitz. Er ist wirklich ein von Gott Gesegneter geworden. Ich habe im Laufe dieses Jahres alle Stationen des Weges Abrahams mit seinem und meinem Gott noch einmal durchlaufen. Zum Teil in der Erinnerung durchlebt, habe viele Dinge ganz neu gesehen und bewertet, habe an manchen Stellen Gott um Verzeihung gebeten und Buße getan. Ich habe mich immer und immer wieder aufgemacht. Ich hatte keine Ahnung, wie ich diesen Vortrag schreiben sollte. Eine so umfangreiche Sache habe ich noch nie gemacht. Aber ich war sicher, dass ich es tun sollte. Es stand ja nun auch im Programm. Und so habe ich auf den Herrn und seinen Heiligen Geist vertraut. Der Herr hat mich in die Schule genommen. Er hat mich über Gehorsam belehrt und mir gezeigt, an welchen Stellen ich rebellisch war und wo mein Stolz mir wichtiger war als die Weisung des Herrn. Er hat mich gelehrt, selbstloser zu werden. Und wenn ich das so sage, dann heißt das nicht, dass ich jetzt hier perfekt und gewandelt und rund und erneuert vor euch sitze. Aber der Herr hat mein Bemühen gesehen. Er hat auf mein Herz geschaut. Ich habe erlebt, dass es wahr ist, wenn Paulus im Brief an die Philipper sagt, 2,13, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus. Und das Schönste, er hat die Verheißung, die er mir vor 26 Jahren geschenkt hat, wieder ganz neu belebt. Abraham hat 25 Jahre gebraucht, bis sein Sohn, der Erbe der Verheißung, geboren wurde. Ich 26 Jahre. Ich habe bemerkt, dass mir die Bibel mittlerweile sehr vertraut ist, dass ich viele Stellen mit Hilfe einer guten Konkordanz finden konnte, dass mein Geist schon viel vom Wort Gottes aufgenommen hat. Gott hat auch von mir Opfer verlangt, kein Öpferchen. Auch ich habe vor diesem Brandaltar gestanden. Ich war nicht ganz so still wie Abraham, aber ich habe es geopfert. Und Gott hat mir neue Freiheit geschenkt. Und wenn ich das so sage, dann ist das natürlich im alttestamentlichen Bild gesprochen. Neutestamentlich gesprochen ist es ja so, dass wir in der Eucharistie, in der Opferung immer die Gelegenheit haben, unser Opfer dem Herrn auf den Altar zu legen und wissen, dass wir es verwandelt wieder zurückbekommen. Gott hat mir wirklich neue Freiheit geschenkt. Ich bin noch nicht angekommen im vollkommenen Segen. Nein, das noch nicht. Ich bin weiter auf dem Weg, aber ich kann es sehen. Und ich spreche es im Glauben, in diesem Glauben Abrahams, diesem Glauben Jesu Christi, diesem Glauben, der da hofft, wieder alle Hoffnung. Ich glaube diesem Gott und seinem Wort, weil er mich berufen hat, weil der Platz, an dem ich stehe, richtig ist, weil das mein Platz ist, den nur ich ausfüllen kann. Ich lasse mich nicht mehr von den Umständen bestimmen. Dafür habe ich mich entschieden. Dafür entscheide ich mich immer wieder neu, oft täglich, manchmal noch viel öfter. Und wenn ich meine einzuknicken, dann habe ich ja das Wort Gottes und Menschen, die das auch leben, die mich tragen und stützen. Das sind seine Engel, die er mir zur Seite stellt. Es lohnt sich, dem Abraham auf die Spur zu kommen. Es lohnt sich, in seinen Fußspuren zu gehen. Es lohnt sich, in den Fußspuren Jesu zu gehen, in den Fußspuren Gottes. Amen.